Hallihallo zu Kicker Daily am Mittwoch. Ich bin Yannick Brunner und bei mir der Mann, der wegen der gelben Wand noch ein leises Pfeifen im Ohr hat, Matthias Dersch.
Hallo, Yannick.
Ja, kannst du mich hören?
Ja, alles gut, kleiner Spaß. Hallo Yannick und natürlich auch hallo an alle da draußen.
Du hast gestern live den Einzug von Borussia Dortmund ins Champions League Halbfinale verfolgt. Da sprechen wir auch gleich ausführlich drüber.
Ja, genau, aber wir wollen auch ein bisschen auf die Bayern schauen, denn die spielen ja heute Abend noch gegen den FC Arsenal und können ja auch das Halbfinalticket klar machen. Vorher versorgen wir euch aber noch mit den News des Tages.
Mit 40 Jahren ist dann doch irgendwann Schluss. Makoto Hasebe beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Das hat der Japaner von Eintracht Frankfurt heute Mittag auf einer Pressekonferenz verkündet. Seit 16 Jahren spielt Hasebe in Deutschland. 383 Bundesligaspiele und 114 Länderspiele später verabschiedet er sich. Er war der älteste aktive Bundesligaspieler dieser Saison.
RB Leipzig setzt am Wochenende auf eine Doppelspitze, um den gesperrten Trainer Marco Rose zu vertreten. Im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim sollen nach Kicker-Informationen die beiden Assistenten Marco Kurt und Alexander Zickler die Verantwortung untereinander aufteilen. Rose fehlt aufgrund seiner gelben Karte in der Nachspielzeit beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Es war bereits seine vierte in der laufenden Saison.
In der NBA ging gestern Nacht möglicherweise die größte Dynastie des letzten Jahrzehnts zu Ende. Die Golden State Warriors haben das Play-in-Spiel gegen die Sacramento Kings verloren und verpassen damit endgültig die diesjährigen Playoffs. Das Team mit dem alternden Kern um Superstar Stephen Curry und seinen Splash-Brother Klay Thompson und Draymond Green war 2015, 2017, 2018 und 2022 Meister geworden. Vor allem bei Klay Thompson ist es jetzt unsicher, ob er jemals nochmal für die Warriors auflaufen wird. Sein Vertrag endet diesen Sommer. Der erste deutsche Verein steht im Halbfinale der Champions League und wer hätte es gedacht, in der Bundesliga aktuell nur Platz 5, das Hinspiel in Madrid noch 1:2 verloren und jetzt gestern diese Vorstellung von Borussia Dortmund beim 4:2 Sieg gegen Atletico. Wir müssen drüber sprechen und das werden wir auch, weil praktischerweise du, Matthias, ja gestern im Stadion warst, bei uns sowieso der Experte für den BVB bist. Nimm uns mal mit, wie war die Stimmung in der Mixed Zone bzw. im Stadion nach diesem Schlusspfiff gestern?
Ja, die war schon außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Ich habe in dieser Saison den BVB ja auch schon anders erlebt. Das ist ja doch eine Berg- und Talfahrt, was die Stimmungslage angeht. Gestern war es dann absolut eine Bergfahrt hoch rauf. Niklas Füllkrug hat von der magischen Nacht gesprochen. Und die Atmosphäre im Stadion mit den 81.000 Zuschauern, die war schon vor dem Anpfiff außergewöhnlich. Und das hat sich im Grunde durch das ganze Spiel gezogen und gipfelte dann am Ende in dieser Schlussphase, wo ja, Atletico auch die Körpersprache ja eigentlich nicht mehr an den Tag gelegt hat, als gäbe es da noch irgendeinen Zweifel am Halbfinaleinzug. Und das war dann schon ein rauschhafter Jubel, den der BVB da losgelassen hat mit Schlusspfiff.
Ja, bis auf die 15 Minuten nach der Pause war das ja auch eine absolut überzeugende Leistung. Du hast gestern sogar von der vielleicht besten Halbzeit der Saison gesprochen. Was hat denn den BVB gestern so gut gemacht?
Also zum einen die Aktivität und die Intensität, die einfach in den Aktionen da war. Man hat wirklich jedem einzelnen Spieler angemerkt, dass er den absoluten Willen hat, dieses Spiel zu gewinnen und auch die innere Überzeugung hat, dieses Spiel gewinnen zu können. Das war auch für mich ein wichtiger Punkt gestern. Ich habe da keine Zweifel gespürt. Das haben die Spieler hinterher dann auch bestätigt, auch nach dem 2:2, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Atletico. Die Mannschaft war sehr gut eingestellt auf das, was da kommen könnte. Und konnte das auch gut abrufen dann in dem Spiel. Und ja, um mal vielleicht so exemplarisch so ein paar Sachen rauszugreifen. Ich fand das Gegenpressing in der ersten Hälfte wirklich, wirklich stark. Ich fand gut, wie sie mit Doppelpässen durch den Achterraum gekommen sind, immer wieder über Brandt und Sabitzer, wie sie dann in den Strafraum reingekommen sind. Es gab so ein paar Dinge, die haben nicht hundertprozentig funktioniert. 1-gegen-1-Duelle auf den Außen beispielsweise. Aber insgesamt war das schon eine sehr, sehr runde Leistung, die der BVB da gezeigt hat. Und die gipfelte dann in dieser 2:0 Pausenführung, die ja eigentlich auch noch um ein Tor vielleicht hätte höher ausfallen können.
Ja, Julian Brandt ist offiziell zum Spieler des Spiels gewählt worden. Es war aber auch wirklich, muss man sagen, eine sehr geschlossen gute Mannschaftsleistung. Gab es denn einen Spieler, der dich gestern besonders überrascht hat mit seiner Leistung? Vielleicht auch anhand der letzten Wochen?
Ja, überrascht jetzt nicht unbedingt, denn dass Marcel Sabitzer in guter Form ist, das konnte man zuletzt schon sehen. Speziell ja jetzt auch zuletzt gegen Gladbach, als er ja schon zweimal getroffen hat, eigentlich ja sogar dreimal. Der Elfmeter wurde dann ja nur zurückgenommen. Und er hat es absolut bestätigt jetzt gegen Atletico. Hat ein Tor gemacht, hat auch zwei Tore vorbereitet, aber das ist nur so die halbe Wahrheit, muss ich sagen. Denn was mir da besonders imponiert hat, war wirklich wie intensiv er in die Zweikämpfe gegangen ist, welche Wege er gemacht hat. Wirklich 89. Minute, das Spiel war eigentlich entschieden, da ist er immer noch den Torwart angesprintet von Atletico. Also das war eine pure Willensleistung und Sabitzer ist ja auch jemand, den jetzt schon in seiner Karriere häufiger mal mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, dass er in großen Spielen nicht da ist, dass er da gerne abtaucht. Und gestern war es ein großes Spiel und das war eine große Leistung von Sabitzer. Ich glaube, das war für ihn persönlich auch sehr, sehr wichtig.
Ja, der Sieg bedeutet jetzt das vierte Mal in der Geschichte von Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinale. Wie ist denn dieser Erfolg einzuordnen, gerade in dieser Saison?
Ja, ich meine, allein, dass es erst das vierte Mal ist, zeigt ja, wie außergewöhnlich das ist, dass dem BVB das jetzt gelungen ist. Die wenigsten hätten, glaube ich, vor ein paar Wochen damit gerechnet, dass es soweit kommt. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Saison des BVB ist eine ziemliche Berg- und Talfahrt. In der Bundesliga ist man aktuell Fünfter, muss noch so ein bisschen darum bangen, dass man wieder in die Champions League kommt, auch wenn man die eigene Position da gebessert hat jetzt durch die Rückrunde. Aber das wird ein ganz, ganz hartes Duell mit RB Leipzig. Und ja, so richtig spielerisch überzeugend war der BVB über weite Strecken in der Bundesliga eben nicht. In der Champions League hat der BVB mit Ausnahme des ersten Spiels gegen Paris in Paris 0-2 ja eigentlich schon immer die bessere oder das bessere Gesicht gezeigt, sage ich mal, wie jetzt auch gegen Atletico. Und man muss sagen, das ist ein fast schon historischer Erfolg. Zum ersten Mal seit 2013 steht der BVB wieder in der Runde der letzten vier. Damals ging es bis ins Finale, bis nach Wembley gegen den FC Bayern. Das ist ja aktuell auch immer noch möglich, so kurios das ist, 11 Jahre später, dass da möglicherweise die gleiche Konstellation winken könnte. Aber selbst wenn nicht, ich glaube, auf diesen Halbfinaleinzug kann man beim BVB zu Recht stolz sein. Das waren die Spieler gestern auch. Und mein Gefühl ist, dass dieses Spiel gegen Atletico ja vielleicht auch so ein Stück weit Versöhnung betrieben hat zwischen Mannschaft und Anhang. Die verpasste Meisterschaft vergangenen Sommer, die hat da schon Spuren hinterlassen. Und gestern ist da eine Menge zusammengewachsen. Und ich glaube, daraus wird der BVB jetzt in den kommenden Wochen möglicherweise auch noch viel Kraft ziehen, dann was die finalen Aufgaben in der Liga und in der Champions League angeht.
Terzic ist ja nicht frei von Kritik, besonders weil man ja, wie du auch angesprochen hast, in der Liga momentan nur auf Platz 5 steht. Sichert ihm jetzt dieser eindrucksvolle Erfolg mit dem Einzug ins Halbfinale so ein bisschen den Job?
Na, das ist natürlich für ihn ein super wichtiger Erfolg jetzt, ne? Zumal das eben auch ein Trainererfolg war gestern. Die Mannschaft war super eingestellt. Er hat auch im Spiel gut reagiert, fand ich. Hat die Mannschaft dann auch zum Beispiel nach dem 3-2 sofort zusammengeholt, ihr sofort neue Instruktionen gegeben, wie man jetzt sich in der Verteidigung neu aufstellt. Also das war schon ein wichtiger Erfolg für ihn. Und es ist natürlich schwer vorstellbar, dass sich ein Club von einem Trainer trennt, der den BVB bis ins Halbfinale der Champions League geführt hat. Ohnehin, die Debatte ist ja zuletzt wieder ein bisschen abgekühlt. Um ihn muss man sagen, in der Bundesliga stimmten zuletzt die Ergebnisse ja wieder. Der Trend ging da in die richtige Richtung. Aber klar ist auch, die Champions League, die ist das Maß aller Dinge. Für die muss sich der BVB wieder qualifizieren. Da hat man aktuell auch noch alle Chancen. Ich glaube, am Ende der Saison wird man sich bei Dortmund hinsetzen, wird man sehr genau überlegen, was man macht. Im Moment ist da ja noch vieles offen, vieles unklar. Da gibt es noch vieles zu regeln. Ich denke, bevor man da wirklich absolute Gewissheiten hat, wird man sich noch ein bisschen gedulden müssen.
Ja, jetzt geht's gegen Paris. Ist es da ein Vorteil, dass man die jetzt schon aus der Gruppenphase kennt? Da sah es ja mit 0-2 in Paris und 1-1 dann in Dortmund eher nicht so gut aus.
Ja, man muss sagen, in Dortmund war man gestern eigentlich ganz zufrieden damit, dass Paris weitergekommen ist. Das 0-2, das war wirklich schlecht vom BVB damals in Paris. Beim 1-1 zu Hause sah es schon deutlich besser aus. Ich glaube, das ist ein Gegner, gegen den sich der BVB gute Chancen ausrechnet, auch wenn Paris natürlich auf dem Papier wahnsinnig stark besetzt ist. Aber man hat eben auch in dem zweiten Gruppenspiel schon Wege gefunden, wie man diese Mannschaft kontrollieren kann, besser kontrollieren kann, wie man selbst auch Nadelstiche setzen kann. Man war bei dem 1-1 näher dran am Sieg. Ich glaube aber eh, dass diese Halbfinalspiele nochmal was ganz anderes sind als Gruppenspiele und letztlich ja, gibt's da für mich keinen klaren Favoriten mehr in dieser Phase. Da geht's dann auch um Nervenstärke, vielleicht auch um das Momentum, um mal ein Modewort aktuell von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu verwenden. Wer ist gerade ein bisschen besser drauf? Wer glaubt einen Tick stärker an seine Kraft? Wer tritt da überzeugender auf? Wer hat vielleicht auch ja das nötige Glück dann im richtigen Moment auf seiner Seite? Da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle und ich sehe den BVB da definitiv nicht chancenlos.
Ja, wir werden es beobachten. Am 1. Mai steigt dann das Hinspiel gegen PSG. Dieses Mal zuerst in Dortmund. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke, Matthias.
Ja, sehr gerne. Ja, der BVB, das haben wir gerade besprochen, hat gestern vorgelegt. Jetzt liegt es heute Abend an den Bayern, ob wir weiter von einer Neuauflage des 2013er Finals im Wembley-Stadion träumen dürfen. Nach dem 2-2 im Hinspiel gegen Arsenal ist jetzt im Heimspiel alles drin für die Münchner. Für eine kurze Preview ist jetzt Bayern-Reporter Georg Holzner bei uns. Hi Georg.
Hallo, servus zusammen, hi.
Ja, lass uns doch gleich zum Start mal auf das Personal schauen. Coman und Gnabry fallen aus. Kannst du uns ein letztes Update geben zum Kader? Wen könnte Tuchel aufstellen heute Abend?
Also Manuel Neuer hinten drin sollte fit sein. Für das Spiel sollte ready sein. Joshua Kimmich, Eric Dier, Matthias de Ligt sollten in der Dreierkette gesetzt sein. Dann stellt sich eben die Frage nach einem Linksverteidiger. Thomas Tuchel hat keinen Hehl draus gemacht, dass er Masraoui vermutlich dafür vorsieht, dass Rafael Guerreiro eine Option ist. Völlig ausschließen würde ich auch in diesem Fall Konrad Leimer noch nicht. Der ist schnell gegen Saka. Auch ein Rechtsfuß gegen den Linksfuß, der häufig nach innen zieht, wäre für mich eine Option mehr. Wenn man das Profil Masraoui und Leimer vergleicht, wäre der, wie gesagt, für mich eine Option mehr. Je nachdem, wie Thomas Tuchel dann eben auf der Doppelsechs plant, vor allem wer neben Leon Goretzka spielen wird, ob er Pavlovic springen wird von Anfang an oder eben dann Leimer. Das, glaube ich, wird vielleicht so eine Schlüsselrolle sein für das Spiel am Abend und davor. Die vier sollten aus meiner Sicht Sané, Müller und Musiala sein, weil ich glaube, dass ein, plus Harry Kane natürlich, weil ich glaube, dass der FC Bayern auch ja im Hinterkopf hat, dass es ein langer Abend werden könnte. Und dann glaube ich, dass sich Mathis Tell als Joker besser anbietet als beispielsweise ein Thomas Müller als Joker. Und ich glaube, ein Thomas Müller in einem Heimspiel dieser Kategorie hat er schon mehrere davon gespielt. Er kennt es, er hat die Erfahrung dafür. Von daher wäre das jetzt mal so meine Prognose für die erste Elf.
Ja, erwartest du denn ein ähnliches Spiel wie in London oder wird Bayern zu Hause ein bisschen balldominanter auftreten?
Ich glaube, dass der FC Bayern sehr gut beraten war mit der Herangehensweise in London. Und wenn man den Spielverlauf nimmt, wäre auch ein Sieg der Bayern in London nicht unverdient gewesen. Auch mit den strittigen Szenen und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern erstmal sehr kontrolliert und diszipliniert das Spiel angeht. Ja, weil sie einfach auch wissen, wir haben die Fans im Rücken. Weil die Mannschaft weiß, je länger der Abend dauert, sie sind ready. Und es braucht aber einen Gewinner heute Abend. Das steht einfach fest. Also auch ein Unentschieden zu spielen, einen Punkt oder ein Remis mitzunehmen, ist nicht mehr. Von daher, irgendwann wird eine Mannschaft ein Tor erzielen müssen, so blöd es sich anhört. Und da wird Bayern mit Sicherheit irgendwann auch natürlich die Offensive suchen. Wenngleich ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das vergleichbar zum Hinspiel auch wieder über Umschaltspiel und Konter funktionieren könnte.
Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal ein bisschen Butter bei die Fische bringen. Was glaubst du denn? Dortmund ist ins Halbfinale schon eingezogen. Müssen Lars Ricken und Paul Breitner schon mal nachschauen, ob die Rüstungen noch komplett sind und schon mal mit dem Polieren anfangen, damit sie dann in Zweifel am 1. Juni fertig sind, wenn es im Wembley-Stadion zum Finale kommt? Haben die Bayern da heute eine Chance?
Ich sag, die Bayern haben definitiv eine Chance. Es kommt, wie gesagt, darauf an, welches Gesicht sie zeigen. Das Bundesliga-Gesicht oder dann doch das Champions-League-Gesicht. Und Thomas Tuchel ist für solche Spiele prinzipiell gemacht. Er hat bewiesen, dass er ein Händchen hat. Die Spieler, glaube ich, denen sollte es heute Abend auch nicht an Motivation fehlen. Von daher auch die Fans in der Allianz, die wissen, dass es vielleicht zum letzten Mal in dieser Saison um etwas geht oder es geht wirklich um was in dieser sonst eher verkorksten Saison. Und von daher darf sich Arsenal definitiv auf einen heißen Abend in Röhrchenbräuch einstellen.
Ja, vielen Dank, Georg, für diese Last-Minute-Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Bis ganz bald.
Danke, ciao.
Ciao, ciao. Das war's für heute auch von uns. Morgen sind Freddy und Thomas für euch wieder da. Bis dahin einen schönen Champions-League-Abend euch.
Ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.